Ja, solche Wärme, wie ich jetzt gerade erfahren durfte und Liebe, passt ja eigentlich gut in diese Zeit. Adventszeit, ja, alles macht man sich schön kuschelig, schnuckelig und so, zündet sich Lichter an. Und ich mag das immer sehr. Aber ihr wisst auch schon aus der Predigt von der letzten Woche und so, und viele von euch natürlich sowieso, dass die Symbolik von, oder also dass der Grund, warum wir Advent feiern, ja gar nicht unbedingt so ist, oh, bald ist Weihnachten und es wird immer schöner und kuscheliger, bis dann an Weihnachten alles perfekt ist. Sondern es ist ja vielmehr eigentlich so, dass es immer dunkler wird. Ja, die Tage werden immer kürzer, es wird immer dunkler in dieser Welt. Und je mehr Dunkelheit kommt, desto mehr, ja, Lichter müssen wir eigentlich anzünden, desto mehr soll das Licht leuchten in diese Dunkelheit, um sie zu vertreiben. Und Licht und Dunkelheit sind einfach unglaublich, crashen einfach unglaublich aufeinander in dieser Adventszeit mit dem Höhepunkt dann an Heiligabend. Aber die Adventszeit ist eigentlich, ja, die Zeit, die uns wirklich darauf hinführt und die finsterer werdende Zeit. Letzte Woche hat Gabriela ganz toll darüber gepredigt, wie Johannes der Täufer das Kommen Jesu angekündigt hat, das Kommen Jesu damals, was wir dann an Weihnachten feiern werden, in diese Welt, in der Krippe. Und fand ich auch sehr stark, wie du das Bild, was Johannes ja auch gepredigt hat, aus Jesaja, glaube ich, ist das ja, bereitet den Weg des Herrn, ja, macht die, ebnet die Täler, füllt die Täler auf, macht den Weg gerade, ebnet die Berge ein, damit er kommen kann. Und du hast es sehr, sehr gut ja auch darauf bezogen, auf unser persönliches Leben, ja, wo kann ich das für mich auch als Botschaft nehmen, wo sind bei mir Berge, die abgetragen werden müssen, Wege, die gerade gemacht werden müssen. Es gibt für die Predigt heute auch wieder Nachbereitungszettel und ich habe einfach mal quer noch ein paar, die übrig waren von der letzten Woche, da drunter gelegt. Wenn ihr euch die nachher nehmt, könnt ihr vielleicht auch den von letzte Woche nochmal mitnehmen. Ich glaube, da sind sehr gute Anregungen drin für die Adventszeit. Heute wollen wir jetzt nochmal ein bisschen nochmal wieder rauszoomen. Wir bleiben beim Thema Advent, aber ein bisschen ein größeres Bild schauen mit einem sehr schwierigen Text. Und dann auch hoffentlich schaffen wir es wieder nochmal wieder ganz nah auch in uns persönlich herein zu zoomen. Ja, ich bin in der Vorbereitung an diesem Text hängen geblieben, weil es ein typischer Adventstext ist. Aber es ist ja nicht, ich stehe nicht so auf solche Texte, sage ich euch ganz ehrlich. Die finde ich immer irgendwie ein bisschen anstrengend. Ja, ihr werdet auch gleich sicherlich merken, warum. Aber ich habe gedacht, irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, es ist dran, da heute drüber zu predigen. Und vielleicht kannst du dich ja auch ein bisschen ermutigen, weil ich sage euch direkt vorweg, ich bin kein Experte für diese Art von Texten. Ja? Also ich habe da auch in meinem Studium natürlich was drüber gelernt und so, aber ich spreche jetzt nicht als der darüber, der da den totalen Durchblick hat, sondern eigentlich als ein ganz normaler Christ, wie du und ich alle sind. Und vielleicht kannst du ja dann dadurch auch ein bisschen was davon lernen, ja? Wie wir mit solchen Texten umgehen können. Ich lese ihn mal, er ist lange. Die Predigt heißt Ausgerichtet auf die Wiederkunft Advent. Und wir lesen mal Lukas 21, fast das komplette Kapitel. Ich habe ein paar Stellen ausgespart, damit es nicht ganz so lang ist. Aber wir müssen es mal ein bisschen in der Gesamtheit mal auf uns wirken lassen. Ich lese es mal direkt von hier. In meiner Basisbibel, die kann man eigentlich ganz gut verstehen. Kurze Sätze, gut einprägsam. Also, seid ihr bereit? Wir starten ab Vers 5. Jesus ist in Jerusalem im Tempel kurz vor seiner Festnahme. Genau, und wer möchte, ich sehe gerade schon Gabriela und Tim, sehr vorbildlich, ihr anderen auch, ihr könnt gerne vielleicht eure eigene Bibel aufschlagen, weil es ist der einzige Text, um den es heute geht. Und ich werde immer mal wieder daraus zitieren, dann könnt ihr es direkt sozusagen nachverfolgen. Wer eine Bibel dabei hat, ruhig aufschlagen, Lukas 21 und auf dem Schoß liegen lassen, ja. Okay, die Leute fragten Jesus, Lehrer, Entschuldigung, davor. Einige Leute dort im Tempel schwärmten. Aus herrlichen Steinen ist das alles gebaut und mit Weihgaben prächtig ausgestattet. Also der Tempel, ja. Aber Jesus sagte, es kommt die Zeit, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles, was ihr hier seht, wird zerstört werden. Die Leute fragten Jesus: Lehrer, wann wird das sein? Und an welchen Zeichen erkennen wir, dass es soweit ist? Jesus antwortete: Passt auf und lasst euch nicht in die Irre führen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin es. Und die von Gott bestimmte Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Aufständen hört. Das alles muss zuerst geschehen. Aber dann kommt noch nicht sofort das Ende. Jesus fuhr fort: Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben. An vielen Orten werden Hungersnöte und Seuchen ausbrechen. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen erscheinen. Bevor das alles eintritt, wird man euch Gewalt antun und euch verfolgen. Man wird euch in die an die Synagogengerichte ausliefern und ins Gefängnis werfen. Vor Königen und hohen Regierungsbeamten wird man euch stellen, weil ihr euch zu mir bekennt. So werdet ihr als Zeugen für mich eintreten. Dabei sollt ihr beherzigen, bereitet euch keine Verteidigungsrede vor, denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, die kein Gegner widerlegen kann. Und ich werde euch Weisheit schenken, der niemand widerstehen kann. Ihr werdet verraten werden von euren Eltern und Geschwistern, von Verwandten und Freunden. Einige von euch wird man sogar töten. Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Haltet also durch und gewinnt so das Leben. Das sollt ihr wissen, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren umzingelt ist, steht seine Zerstörung unmittelbar bevor. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Jetzt ist ein kleiner Teil, den ich etwas... Oh, ich bin gerade bei Vers 20. Genau. Ja. Genau. Ich war zu schnell. Alles klar. Zuhören. Ab jetzt habe ich einen Teil ausgelassen, weil das geht jetzt konkreter um diese Jerusalem-Geschichte. Wir machen weiter an Vers 25. Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Völker zittern. Sie werden weder aus noch einwissen vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Sie warten auf die Ereignisse, die über die ganze Welt hereinbrechen werden. Denn sogar die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Jetzt überspringe ich wieder ein paar Verse und jetzt das Ende des Kapitels. Nehmt euch in Acht. Maßlosigkeit, Trunksucht und Alltagssorgen sollen euch nicht gefangen nehmen. Sonst kommt dieser Tag für euch so überraschend wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er kommt unerwartet über alle, die auf der Erde leben. Seid zu jeder Zeit wachsam und betet. Dann seid in der Lage, allem zu entgehen, was da kommt. So könnt ihr dann auch vor den Menschensohn treten. Puh, Amen. Okay, jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich sage, das ist nicht so ein einfacher Text und jetzt auch nicht so mein Lieblingstext. Es handelt sich bei diesem Text um einen sogenannten apokalyptischen Text. Ja. In der Bibel gibt es viele apokalyptische Teile, zum Beispiel die Offenbarung. Jetzt schon mal kleiner Spoiler für alle, die tiefer einsteigen wollen. Im Frühjahr nächsten Jahres wird es hier ein Bibelseminar mit Christoph geben zum Thema Offenbarung. Ja? Also wenn ihr da wirklich wenn ihr da richtig rein wollt, dann nehmt auf jeden Fall daran teil. Ich freue mich schon drauf. Und apokalyptische Texte, die sind sehr gewaltig. Ja? Also wir finden die zum Beispiel im Buch Daniel im Alten Testament, bei den Propheten, Jesaja, dann... Auch im Neuen Testament Offenbarung habe ich schon genannt. Es gibt aber auch in den Paulusbriefen apokalyptische Anteile und natürlich auch wie hier von Jesus selbst. Und die sind sehr gewaltig, die haben starke Symbole und sie werfen auch viele Fragezeichen auf. Weil es geht ja um konkrete Ereignisse. Wir haben hier gelesen, dass der Tempel irgendwie zerstört wird. Aber dann gibt es auch ganz allgemeine Voraussagen. Ja, es gibt Völker werden sich gegeneinander wenden, es wird irgendwie Hungersnöte geben. Das sind Voraussagen, aber die sind ja sehr allgemein gehalten, nicht konkret. Dann gibt es auch diese kosmischen Zeichen, sage ich mal. Ja, es wird Zeichen am Himmel geben oder wie ist das noch hier? Sonne, Mond und Sterne also es wird Zeichen zu sehen sein an Sonne, Mond und Sterne in Vers 25 und so. Also so auch so ganz kosmische Sachen. Und dann gibt's auch ganz konkrete Anweisungen, zum Beispiel in Vers 21, wenn Jerusalem umzingelt wird, dann flieht in die Berge. So, oder auch für uns seid wachsam und betet, ja, oder also für den Leser. Und das ist alles so in so einem Text geballt und vermischt. Und es ist als Gesamtpaket, finde ich, sehr überwältigend, so ein Text, ja. Und ich will jetzt einmal so einen ganz kleinen Mini-Überblick geben, vielleicht als so kleine Orientierung zum Umgang mit solchen Texten. Wie gesagt, ich bin da kein Experte dafür. Ich gebe euch einen Überblick, was ich denke, was uns vielleicht helfen kann, sich nicht so sehr überwältigen zu lassen von so einem Text, ja. Und genau, das haben wir jetzt hier, apokalyptische Texte. Das erste ist, das ist ein Text, also es ist eine eigene Gattung, die apokalyptischen Texte mit eigenen Regeln, ja. Also es sind es gibt viele Texte davon, in der Bibel habe ich schon genannt, es gibt auch antike Texte aus der Zeit, die nicht in der Bibel gelandet sind, die ähnlich aufgestellt sind und die sich einer ähnlichen Sprache und Bildwelt bedienen und die damals auch von den Leuten ganz gut verstanden wurde, weil das relativ gängig war, über diese Themen zu reden und auch auf diese Art und Weise zu reden. Und wenn man eine Gattung versteht, also eine bestimmte Textart, dann kann man auch erst besser einschätzen, was eigentlich genau gemeint ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Beamtendeutsch. Stellt euch vor, ihr seid vielleicht, also noch krasser ist, wenn man kein Deutsch-Muttersprachler ist. Okay, ja, stellt euch vor, ihr seid keine Deutsch-Muttersprachler, aber ihr habt die Sprache inzwischen ganz gut gelernt. Aber ihr bekommt zum ersten Mal ein Schreiben von einem Amt und ihr lest, was da drin steht. Wisst ihr, was gemeint ist? Nein. Also ich weiß es oft immer noch nicht, weil das ist eine ganz bestimmte eigene Gattung an Text. Das ist ganz anders geschrieben als ein Roman oder als man sich unterhalten würde. Und erst, wenn man in dieser Welt zu Hause ist, wenn man selber sich viel mit Ämtern und sowas auseinandersetzen muss, das vielleicht sogar beruflich macht, dann weiß man sofort, wenn man so einen Text anschaut, ah, okay, die wollen das und das und das. Aber wenn man das nicht kann, dann denkt man, das ist alles Hieroglyphen für mich. Und so ähnlich ist es ein bisschen jetzt für uns, wenn wir apokalyptische Texte lesen, weil das ist nicht unsere Welt, wie wir normalerweise jetzt auch heute kommunizieren. Es kommt aus einer anderen Zeit, ja. Also das schon mal so ein bisschen zum Hintergrund. Dann zweitens, das ist damit verknüpft, die Sprache ist ja oft sehr symbolisch und es ist ein bisschen schwierig für uns auseinanderzuhalten, was ist eigentlich symbolisch gemeint und was ist wörtlich gemeint. Ja? Wenn es Zeichen am Himmel gibt, zum Beispiel dort, ist dann wirklich gemeint, dass man am Himmel sieht, dass da etwas erscheint, oder, was damals auch häufig in solchen Texten waren, wurden Zeichen am Himmel eher gedeutet auf große politische Verschiebungen, ja? Weltreiche und so weiter. Es gibt viele Symbole, die stehen für etwas und das ist für uns heute relativ schwer einzuordnen, was ist jetzt wie gemeint. Dann drittens, es gibt auch oft eine Vermischung von verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, was ist symbolisch gemeint, was ist wörtlich gemeint, da gibt es verschiedene Ebenen, die stehen so nebeneinander, aber das heißt nicht unbedingt, dass es alles genau gleich gemeint ist. Und es gibt auch eine Vermischung von verschiedenen zeitlichen Ebenen, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel hier im Text gesehen, dass Jesus sagte, Jerusalem wird umzingelt sein und der Tempel wird zerstört werden. Und genau das ist auch bereits passiert. Genau das ist bereits passiert, 70 nach Christus. Und vieles, was in diesem Text steht, bezieht sich genau auf diese Zeit. Und wir können sehen, dort wurde es erfüllt. Aber auch vieles, was wir dort lesen, ist eben noch gar nicht erfüllt worden, ja. Wir haben noch nicht gesehen, dass der Menschensohn wiederkommt. Ja, das werden alle sehen, steht dort. Also das heißt, dort stehen Dinge direkt nebeneinander, wo man aber merkt, es sind verschiedene Ebenen, auch ganz verschiedene Zeiträume, die sich dort vermischen. Genau. Ach so, genau. Oh ja, stimmt. Sorry. Noch einen vierten Punkt. Das ist auch nochmal so ein bisschen so ähnlich. Es gibt zudem außerdem auch mehrfache Erfüllungen. Ja? Jesus sagt Sachen zum Beispiel, die dort damals im Tempel schon passiert sind. Aber das heißt nicht, dass es deswegen jetzt unbedingt abgehakt sein muss, sondern es kann auch noch eine zweite Bedeutungsebene geben, die darüber hinausgeht, dass sich Ansagen, die prophetisch dort gemacht werden, auch mehrfach erfüllen können und verschiedene, so ein bisschen verschiedene Aspekte in einer Aussage vereint werden. Okay, mein Fazit daraus, das habe ich jetzt nicht als Folie, aber lass uns vorsichtig sein mit Aussagen wie, das steht genau für Punkt, Punkt, Punkt. Wisst ihr, durch die Zeiten haben Menschen immer wieder solche Texte gelesen und haben gesagt, ach, genau das erleben wir jetzt. Genau das passiert gerade. Wir sind jetzt unmittelbar vor der Ankunft des Menschensohnes, ja. Und das ist auch super verständlich, ja. Und man hört ja auch heute oft, dass Leute sagen, es steht unmittelbar bevor, also wirklich der Herr kommt bald und so. Und es kann wirklich sein, ja. Ich würde auch viele Dinge hier sehen, wo ich denke, ja, vielleicht erleben wir das auch heute im Zeitgeschehen, ja. Wenn man sich die Krisen anguckt, die Nöte, ja, das ist so. Also dass es durchaus sein kann, aber Vorsicht mit so konkreten Aussagen, weil stellt euch mal vor, ihr hättet zu anderen Zeiten gelebt. Zum Beispiel 1618 bis 1648. Wisst ihr, was da war? Der 30-jährige Krieg. Ich habe mal in meinem Studium Referat darüber gehalten. Ganze Landstriche wurden quasi bevölkerungsleer. Also weit über die Hälfte, glaube ich, also oder teilweise noch mehr, ich glaube teilweise bis zu 80% der Bevölkerung ganzer Regionen wurde ausgelöscht durch diesen Krieg in Europa, ja. Stellt euch vor, ihr hättet in so einer Zeit gelebt und das über einen Zeitraum von 30 Jahren. Kann man da nicht sagen, ey, ich glaube, das Ende ist nah, was wir hier erleben, das ist so schlimm, der Herr kommt garantiert bald wieder. Oder im 14. Jahrhundert, ja, ein Drittel der europäischen Bevölkerung wurde durch die Pest ausgelöscht. Ja, das war so krass. Stellt euch vor, stellt euch das mal vor. Da kann man sich auch gut vorstellen, dass die Leute gesagt haben, ey, das müssen hier endzeitliche Szenarien sein. Das geht nicht krasser, ja. Von den Weltkriegen natürlich ganz zu schweigen, ja. Immer wieder haben Leute gesagt, zu Recht, ich glaube, das passiert heute in dieser Zeit. Deswegen, wer sind wir, dass wir sagen, oh ja, also jetzt heute aber wirklich. Also, lass uns vorsichtig sein mit konkreten Deutungen auf diese Sachen. Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und ich würde auch mal sagen, wenn solche Texte auch oft missgedeutet wurden, ja, also wenn zum Beispiel Leute im Dritten Reich gedacht haben, Hitler ist der Antichrist, der taucht jetzt hier in dem Text nicht auf, aber in der Offenbarung, Hitler ist der Antichrist und jetzt kommt der Herr bald wieder. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn sie das falsch gedeutet haben, weil es hat ihnen sicherlich auch Trost und Kraft gegeben. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn es irgendwie so ein bisschen komisch wird. Und ich habe mal ein Bild dafür mitgebracht. Ihr seht diese Flasche. Die Öffnung ist oben. Man kann diese Flasche auch umdrehen. Und ich nehme das jetzt mal symbolisch dafür, wenn diese Flasche sozusagen ein Christ wäre und der Christ liest diese Texte in der Bibel und guckt die ganze Zeit, okay, wo passiert hier eigentlich gerade was und huch, was passiert hier alles, dann ist es so ein bisschen, als ob er so steht. Und ich bin neulich mal in der Küche gewesen, aber diese Flasche, die stand da rum, weil die gewaschen wurde. Und ich weiß nicht. Ja, man kann es hier nicht so gut hören. Die hat total lange diese Flasche rumgeklappert und rumgezittert, bis die mal zum Stehen gekommen ist. Und genau so ist es, glaube ich, für uns, wenn wir sozusagen uns sehr darauf fokussieren, was hat alles zu bedeuten. Wir werden klapprig und zitterig und wir werden nervös. Wir denken, oh nein, die Zeit, es alles spitzt sich zu. Und ich glaube, das kann sehr komisch werden. Es kann in eine Weltflucht führen, ja, oder es kann in Aktionen führen, die vielleicht nicht gesund sind, ja, dass man plötzlich, dass plötzlich solche Dinge genommen werden und daraus Politik gemacht wird, ja, dass plötzlich vielleicht Feindbilder erschaffen werden. Es kann schnell in eine sehr komische Richtung abdriften oder übertriebene Askese, ja, und es kann Es kann den Nährboden geben auch für extremistische Tendenzen. Ja. Plötzlich hat alles irgendwie eine Bedeutung. Und das ist schwierig. Ich glaube, das ist jetzt so ein kleiner Merksatz meiner Predigt, den können wir mal sehen da. Apokalyptische Texte sollen uns nicht nervös machen, sondern standfest. Ja? Nicht zu denken, oh nein, wo passiert jetzt alles hier und wir wackeln rum, bereit zu fallen, sondern so rum hinstellen. Ja? Standfest nach oben zu schauen auf den. Und auf den, der da kommt. Ja? Und kommen wir jetzt mal zu drei Punkten, was es für uns bedeutet. Ja? Das erste ist einmal Punkt Weltgeschehen. Wir hatten es gerade schon ein bisschen auch noch mal ganz klar auf den Punkt gesagt. Ja, Jesus kommt wieder. Das steht in diesem Text. Jesus kommt wieder und es steht auch dort, ja, Krisen und Erschütterungen wird es geben. Ja. Krisen und Erschütterungen wird es geben. Aber wie können wir das so umsetzen? Vielleicht mal auf das hören, was Jesus uns direkt in diesem Text sagt. Uns, den Lesern und seinen Hörern. Er sagt zum Beispiel, Vers 9, erschreckt nicht, wenn ihr davon hört. Erschreckt nicht, wenn ihr davon hört. Er sagt, haltet durch. Wir sollen ausharren. Wir sollen uns nicht kirre machen lassen, sondern wir sollen durchhalten. Und er sagt, wenn das geschieht, so erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Das ist in Vers 28. Ja, schaut nach oben, schaut auf ihn, ja, schaut nicht auf die Umstände, schaut auf ihn, eure Erlösung naht. Und er sagt nicht, ja, dann steckt den Kopf in den Sand, ja, oder Augen zu und durch, oder er sagt, reißt euch am Riemen, ja, dann könnt ihr euch vielleicht irgendwie retten. Nein, er sagt, eure Erlösung naht. Gott ist der Handelnde, Jesus ist der, der uns erlösen will. Er ist der, der uns trägt, ja. Deswegen Advent ist, dass Gott sich auf uns zubewegt. Ja? Ist nicht, dass wir durch unsere Leistung irgendwie ihn herziehen oder sowas, sondern er bewegt sich auf uns zu. Unsere Erlösung naht. Jesus will uns durch solche Texte nicht irgendwie alles in Watte einpacken. Diese Texte sind krass, aber eigentlich ist der Tenor wirklich auch Ermutigung zu sagen, okay, Erlösung naht, bleibt dran, lasst euch nicht erschrecken, Leute. Okay, der zweite Punkt. Der erste war Weltgeschehen, der zweite Punkt ist mehr die Alltagsgestaltung. Ja? Das haben wir eben am Ende gelesen, ich weiß nicht, die letzten beiden Verse, oder die letzten drei, vier, zumindest im letzten Teil. Dort steht, hütet euch vor Trunksucht, Völlerei und den Sorgen des Alltags. Oder ich lese nochmal aus der Basisbibel, das ist nochmal ein bisschen anders dort beschrieben. Nehmt euch in Acht. Maßlosigkeit, Trunksucht und Alltagssorgen sollen euch nicht gefangen nehmen. Okay, und hier geht's mal ganz konkret an uns. Was können wir eigentlich machen, wenn wir wissen, okay, gut, wir leben in einer Zeit, auch wenn wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, aber er wird wiederkommen und er wird vielleicht auch, oder laut des Textes auf jeden Fall, dann kommen, wenn wir es eigentlich auch gar nicht erwarten. Wie können wir trotzdem vorbereitet sein, ja, es gibt Dinge, vor denen wir uns hüten sollen. Ja. Und Trunksucht haben wir da, ja. Trunksucht, also Besäufnis, ja, das natürlich ist damit auch das gemeint, wir sollen uns nicht sinnlos besaufen, aber man kann es auch natürlich noch mal ein bisschen ausweiten, wir sollen uns nicht betäuben, ja. Wir sollen nicht irgendwo hinfliehen, dass irgendwelche Dinge uns so benebeln, dass wir die Realität oder dass wir den Blick versperrt kriegen. Ja? Oder Völlerei. Völlerei ist ja übermäßiges Essen oder so. Es ist einfach, wenn wir das Maß verlieren für Dinge. Ja? In der Basisbibel steht Maßlosigkeit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auch für unsere Zeit. Es gibt so viele Dinge, die sind so gut. Ja? Die machen wir gern, die sind nicht schlecht an sich. Aber wir haben den Hang dazu manchmal, wenn wir etwas gemerkt haben, oh, das mache ich gerne, das tut mir gut. Ist einfach so zu übertreiben, das Maß zu verlieren und dann wird eine gute Sache plötzlich zu einer schädlichen Sache. Und vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, wo du auch merkst, ey, da bin ich wirklich in der Gefahr, das Maß zu verlieren. Und ich bin in der Gefahr, mich irgendwie irgendwas überzukompensieren, was mir doch vielleicht eigentlich Gott geben will. Der dritte Punkt, Alltagssorgen. Und das ist auch genau so ein Ding, ja. Die Dinge des Alltags, ja. Jesus sagt nicht, wir sollen irgendwie komplett weltfremd werden, ja. Es gab bei dem, was ich auch so schon ein bisschen gesagt habe, es kann komisch werden, ja. Da gab es dann Bewegungen, die gesagt haben, okay, nein, wir heiraten jetzt nicht mehr, die Wiederkunft Christi steht so nah bevor und so. Die haben sich komplett abgesondert. Nein, das ist nicht gemeint. Aber wir können total, und das kennt ihr garantiert alle, ich glaube, gerade wir in so einem reichen Land wie hier Deutschland stehen so in der Gefahr, so blind zu werden, dass wir uns einfach mit unseren alltäglichen Dingen so busy halten, dass wir komplett die geistliche Realität, in der wir leben, eigentlich aus dem Blick verlieren. Und das ist eine echte Mahnung von Jesus an uns. Wir müssen das ernst nehmen, wenn wir solche Texte lesen. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wachet und betet. Das ist unser geistliches Leben, ja. Wachet und betet. Wachet und betet zu jeder Zeit, sagt Jesus in Vers 36. Und ich glaube, das ist das Gegengewicht. Das ist das Gegengewicht zu diesen anderen drei Dingen, die ich genannt habe, die uns so ablenken können oder die uns so auf den falschen Weg bringen können. Wir sollen wachsam sein, zu jeder Zeit wachen und beten. Ja. Und ja, wir predigen ja oft darüber und bestimmt weißt du auch, ja, es ist wichtig zu beten und so. Aber ich will dich da auch echt nochmal ermutigen, auch gerade in der Adventszeit, ja. Wo gibt es vielleicht auch, ja, wo kannst du vielleicht nochmal neu auch nachlegen, zu sagen, okay, ich will mir wieder mehr Zeit fürs Gebet nehmen, ich will wieder wachsamer sein, ich will nicht einfach das zu einer Routine verkommen lassen oder vielleicht merkst du auch, ja, ich war mal mehr im Gebet auch dran, aber irgendwie haben diese anderen Dinge, die Sorgen des Alltags, das einfach so irgendwie so durch die Hintertür aus meinem Leben so rausgezogen. Lass uns wieder neu wachsam sein und beten. Und jetzt wird es auch nochmal ganz konkret. Es gibt eine ganz konkrete Idee. Ich finde, ich habe noch ganz kurz Zeit, deswegen muss ich ganz kurz die Geschichte dazu erzählen. Wir haben im Ältestenkreis letzten Dienstag hatten wir eine sehr intensive Zeit. Wir haben viel gebetet, wir haben nochmal zusammen eine Predigt geschaut. Das hatte Gabriela auf dem Herzen. Dann waren wir so zusammen und haben irgendwie für unsere Gemeinde gebetet. Und dann hatten wir den Eindruck, lass uns nochmal hier runter in den Saal gehen. Und wir standen hier so als Älteste, haben Lobpreis gemacht, gebetet. Und da hatte ich dann plötzlich so einen Impuls, so einen Gedanken für eine Idee, was man machen könnte. Aber ich habe oft solche Ideen, deswegen habe ich gedacht, das muss jetzt nicht deswegen, nur weil ich das im Lobpreis habe, muss das jetzt nicht unbedingt von Gott sein. Deswegen habe ich gesagt, okay, Herr, ich habe jetzt eine Idee, aber wenn diese Idee von dir ist, dann bestätige das jetzt dadurch, dass jemand anders die gleiche Idee hat. Und dann waren wir fertig mit der Lobpreiszeit und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eben eine Idee gehabt, was ich mir vorstellen könnte, was dran ist für uns als Gemeinde. Aber hat jemand von euch, anders von euch denn auch irgendwie was gehabt? Weil ich weiß nicht, ob das von Gott ist. Und dann sagt Gabriela, ich glaube, eine Gebetsnacht wäre mal was Gutes für uns. Und das war genau das, was ich auch gehört hatte, eine Gebetsnacht zu machen. Yes. Amen. Und das hat mich total begeistert, weil ich habe die Idee zwar schon länger mal ein bisschen im Kopf gehabt, aber ich habe mit Gabriela nicht, kann mich nicht daran erinnern, das jemals mit ihr thematisiert zu haben. Also ich glaube, da hat Gott schon direkt gesprochen. Und deswegen wollen wir das tatsächlich auch relativ kurzfristig sozusagen realisieren. Am nächsten Freitag, da haben wir hier mit der Jugend Young Generation Weihnachtsfeier und die Idee ist dann danach hier im Saal eine Gebetsnacht zu haben. Und zwar nicht so, dass man jetzt dann kommt und die ganze Nacht durchbeten muss, kann man auch, aber so ist nicht gemeint, sondern wir werden dann noch so ein Doodle rumschicken, wo man sich eintragen kann für so Stundenslots. Und dann kann man sagen, okay, Meine Zeit, wo ich richtig gut beten kann, ist von 3 bis 4 Uhr nachts, alles klar. Dann tragt ihr euch da ein und dann kommt ihr um 3 und 4 Uhr nachts, guckt, wer noch da ist und betet zusammen. Und dann können sich die einzelnen Gebetsgruppen pro Stunde immer so ein bisschen die Staffel weiterreichen. Und wir haben einfach mal eine Nacht durchgebetet hier vor Weihnachten. Ich habe so Bock drauf, Leute. Macht unbedingt dabei mit. Ich glaube, das ist richtig gut. Das muss auch nicht nur für Deutsche sein. Man kann auch mitmachen, wenn man Farsi spricht. Man kann auch mitmachen, wenn man Jugendlicher ist. Ich fände es richtig gut, wenn wir das zusammen realisieren. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wo wir als Gemeinde beten und wachen und gucken, was Gott daraus macht, mitten in der Adventszeit. Amen? Okay, kommen wir einmal nochmal zu meinem letzten eigentlich ein Fazit, ja. Lass uns leben standhaft, ja. Standhaft, fokussiert und fröhlich als Christen. Ja, uns nicht nervös und kirre machen lassen. Sondern lass uns leben als Leute, die wissen, unsere Zeit hier ist endlich, aber wir können unsere Häupter erheben und schauen auf den, der da kommt, auf unseren Herrn. Amen.